Mädchen. Es ist nicht lange her, da waren wir zusammen am Meer. Es war zwar nicht das Meer, das ich mir bei diesem Lied vorstelle, aber ich finde, wir hatten ein paar sehr schöne Augenblicke, die hoffentlich auch irgendwann mal zurückkommen, wenn wir nochmal dorthin fahren.
Werden wir dort nochmal hinfahren?
Weiß ich nicht.
Das ist die große Frage. Und damit herzlich willkommen und vielleicht auch herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Endlich Wild, in dem Format, in dem wir in jeder Folge ein Farin-Urlaub bzw. Farin-Urlaub-Racing-Team-Song besprechen. Mhm. Wir sind die wilden Mädchen. Ich bin Jessie.
Und ich bin Constanze. Und das Meer, von dem ich gesprochen habe, das ist die Nordsee, die an den Strand von Sylt rangeschwappt ist.
Ah, interessant, weil ich nämlich ein anderes Meer vor Augen hatte.
Ja, ich dachte mir schon, dass du in Italien warst.
Ja. Ich dachte an das Mittelmeer auf Sardinien.
Ja, siehst du? Aber das letzte Mal, als wir zusammen am Meer waren, das war an der Nordsee.
Ja, das halte ich auch für wahrscheinlicher.
Dass wir da nochmal hinfahren?
Ja, dass wir da nochmal zusammen sind, dass wir nochmal zusammen auf Sardinien sind, das halte ich für unwahrscheinlich.
Ja.
Heute ein Klassiker, wie ich finde, nämlich Augenblick.
Mhm. Ja, ich bin aufgeregt. Ich will ganz viel dazu sagen.
Okay. Also gehe ich davon aus, dass du den Song magst.
Sehr. Echt. Wirklich ein Favorit. Ich habe tatsächlich nicht nur den Song, sondern auch das Album nochmal angehört in Vorbereitung und muss sagen, es ist einfach toll.
Ja, ich finde den Song auch wirklich sehr großartig. Ich höre den immer gerne. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich den jemals geskippt habe.
Mhm.
Und der löst ganz viel aus und macht ganz viel Kopfkino und so eine Euphorie, eine Aufregung. Das ist total schön, wie der mich auf ganz vielen Ebenen auch bekommt. Das schätze ich sehr an dem Song.
Da reden wir später noch drüber. Erstmal die Hard Facts.
Der Song Augenblick. Musik und Text ist beides von Farin Urlaub und erschienen ist der Song auf dem Album Am Ende der Sonne 2005 in der Studioversion und dann in zwei Live-Versionen, eine auf dem Live-Album Of Death 2006 und auf Danger 2015. Auf Am Ende der Sonne ist Augenblick Track Nummer 3 und sitzt zwischen Sonne und Porzellan.
Mhm.
Das Lied ist insgesamt 3 Minuten und 8 Sekunden lang und erschienen ist das Ganze über das Label Völker hört die Tonträger. Augenblick war keine Single und keine Maxi, hat aber dennoch ein Video.
Echt?
Ja. Willst du es dir noch schnell angucken?
Ja.
Na, dann gib mal einfach nur Augenblick ein, also Augenblick fahr in Urlaub.
Ja.
Lass es einfach auf dich wirken. Veröffentlicht wurde das Video am 5. Oktober 2006, damals ursprünglich bei Farin auf der Seite. Und das Video heißt quasi Farin unterwegs.
Mhm.
Und da stand dann eben noch als Info dazu, Regie, Kamera, Schnitt und professionelles Anschleppen, Julia, in Klammern, meine Schwester. Und die Handlung ist, dass Farin einfach mit dem Motorrad durch Afrika brettert. Also er hat ja so eine Halbcross-Maschine, die sehr aufgebockt ist, weil er ja so groß ist. Und sonst sitzt er halt wie so ein zusammengefaltetes Blatt da drauf. Das will er wahrscheinlich nicht.
Ich finde auch so, er sieht ein bisschen zusammengefaltet aus auf dieser Maschine. Die wirkt sehr klein unter ihm.
Ja, also so Cross-Maschinen beziehungsweise diese Halbcross-Gelände irgendwas. Ich habe ja auch keine Ahnung, was da der exakte Begriff ist. Die sind ja auch nicht so riesig.
Ja.
Und genau, man sieht ihn dann nicht nur durch Afrika fahren, durch kleine Dörfer auf der Straße entlang, durch die Wüste, sondern auch am Strand, beim Zeltaufbau beziehungsweise Zeltbezug, am Lagerfeuer. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass wir ihn vor allem sehen ohne blondierte Haare.
Stimmt, ist mir gar nicht so aufgefallen, aber ja.
Also ist ja auch irgendwie logisch, weil er ja auch gesagt hat, wenn er privat unterwegs ist und so weiter, dann blondiert er sich ja auch nicht die Haare. Mhm. Und man sieht es noch so ein bisschen an einigen Stellen, dass die noch blond sind. Das heißt, er wird sie halt auch kurz vorher erst einmal ab und dann gab es da noch ein paar Strähnen, die übrig geblieben sind. Aber ansonsten, ja, auch in dieser Motorradmontur, das ist ganz ungewohntes Bild natürlich.
Ja, finde ich auch. Ganz wild. Ja. Ein neuer Farin entered the chat.
Für dich?
Für mich, ja. Ich habe das heute zum ersten Mal gesehen.
Ja, und ich habe das damals gesehen, als es online gestellt wurde. Ich mochte das Video immer sehr, sehr gern, auch wenn in meinem Kopf auch nie das Video abläuft oder ähnliches, wenn ich das Lied höre.
Ja, also ich finde das Video auch sehr süß. Es ist so eine kleine Hommage an seine Reisen und ich finde auch, es passt ganz gut zu dem Lied. Bei mir läuft aber ein anderer Film.
Genau, ja, das würde ich so bestätigen für mich. Was ich halt total schön finde, dass er diese Einblicke gewährt hat. Also er hätte das ja nicht machen müssen, das ist keine Single, ist keine offizielle Videoauskopplung, wie auch immer. Und ja, es ist jetzt auch nicht so, dass man ihn dort in den intimsten Momenten sieht. Aber ich finde, für Farin, der ja wirklich häufig auch da sehr picky ist, ist es schon ein großer Schritt gewesen.
Mhm. Ja, ich finde es auch krass, dass es dieses Video so gibt.
Ja. Klar, das ist irgendwann natürlich ein bisschen aufgebrochen damit, dass er ja diese Bildbände gemacht hat über auch Afrika und seine Reisen. Und ich habe die Bildbände zwar mal in der Hand gehabt, ein, zwei Mal und auch durchgeblättert, aber jetzt auch nicht die Texte oder so großartig dazu gelesen.
Ja.
Aber ich weiß von der lieben Sigi auf jeden Fall, dass diese Texte auch sehr schön geschrieben sind und auch nochmal anders Einblicke gewähren in, wie Farin ist, wenn er nicht auf der Bühne steht, sondern wie Farin ist, wenn er gerade reist.
Mhm.
Und das fand ich ganz interessant, dass er da offensichtlich auch jetzt nicht total privat intime Dinge preisgibt, aber für seine Verhältnisse schon da sehr viel Einblick gewährt, zumindest.
Ja, ich finde es auch ganz sweet. Er zeigt sich auch zum Beispiel auf der Straße in so kleinen Interaktionen mit Menschen. Also er steht da ja und spricht mit Leuten. Mhm. Und ihn so zu sehen, also in so einem Umfeld, wo ihn halt keiner kennt, wahrscheinlich.
Ja, gehe ich davon aus.
Da verhältst du dich ja auch anders, weil dann bist du nicht die bekannte Bühnenperson Farin Urlaub, sondern dann ist er der reisende Jan Vetter.
Mhm.
Und ich finde, man sieht das schon so ein bisschen an seiner Körperhaltung, wie er Menschen betrachtet, wie er scheint sehr sorglos zu sein in dem Moment. Also sonst kann ich mir eher vorstellen, dass man sein Umfeld immer so ein bisschen mehr scannt, wenn man das Gefühl hat, dass einen viele kennen. So, und er wirkt da sehr aufgeschlossen, sorglos, lächelt viel, was er ja sonst auch tut. Aber er hat eine leicht andere Körpersprache. Ich finde, man sieht ihm das schon an, dass er da in so einem unbesorgten Umfeld ist.
Ja, auch entspannt einfach.
Ja, genau.
Mhm. Ja, finde ich auch. Und ich finde es auch eine gute Beobachtung. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum er gerne reist. Weil er dann eben nicht erkannt wird in den meisten anderen Ländern außerhalb von Deutschland.
Es ist wie Harry Styles in Berlin. Es gibt halt einfach keinen Schweinfick darauf, dass er da gerade ist.
Ja, genau. Genau so. Farin Urlaub, einfach deutsche Harry Styles.
Oh mein Gott. Am Ende singt er noch von Wassermelonen. Oh mein Gott.
Harald Herrenausstatter.
Aha.
Ich finde, das Video ist auch wirklich ein Kind seiner Zeit, weil als ich das Video gesehen habe, dachte ich so, oh Gott, ich fühle mich wieder wie als Teenager, wo ich mir auf dem neuen Medium YouTube verpixelte, selbst zusammengeschnittene Videos angucke.
Ja.
Geil. Ich lieb das. Ich lieb das, dass das auch so total spartanisch. Also, das war bestimmt zu der Zeit auch trotzdem viel Arbeit, dieses Video zusammenzuschneiden. Und find's aber total geil. Es gibt's ja auch nur in dieser schlechten Qualität. Also, was war das höchste? 480
P.
750.
720. Also, ich weiß nicht, 480 oder 720. Aber ich glaube 480, weil ich habe letztens erst mit jemandem über diese YouTube-Zeit am Anfang gesprochen und er meinte, die 480p-Kamera war auch das Ding. Die hatte jeder. Deswegen würde ich eher das schätzen. Es ist ja auch dieses 4:3-Format. Also noch so richtig alt Fernsehformat.
Ja.
Und was mir auch aufgefallen ist, er hat zwei Szenen drin, in denen er sich beim Motorradfahren gefilmt hat, aber aus so einer Perspektive, wo ich sage, das ist nicht im Stand gefilmt, sondern aus so einer erhöhten Perspektive von oben herab, aber in Bewegung. Heute würde man das einfach mit Drohnen machen, aber ich weiß nicht, wie er das damals gemacht hat. Hubschrauber?
Hä, welche Szene meinst du?
Na, da fährt er so durch die Tundra und die Kamera begleitet ihn quasi so von schräg hinten.
Von schräg hinten?
Aber halt aus so einer erhöhten Perspektive. Also es ist definitiv in Höhe, die Kamera scheint in Höhe von so 3, 4, 5 Metern zu sein. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Perspektiven auch nicht gut genug aus, um das einschätzen zu können. Aber
vielleicht wirkt es auch nur so.
Es kann auch sein, dass es nur so wirkt, aber es ist halt auch so smooth. Also es ist kein Geruckel, als würde sich jemand über so, und das ist halt so Grasfläche, da würdest du ja davon ausgehen, dass die Kamera dann irgendwie ruckelt oder so. Ich weiß es nicht. Kennt sich jemand mit sowas aus? Kann mir jemand verraten, wie das gefilmt wurde zu der Zeit? Ich würde es gern wissen. Also wirklich ganz im Ernst. Auf Ernst jetzt.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass entweder seine Schwester hat das ja gefilmt und entweder saß die auf dem Jeep und hat ihn im Vorbeifahren gefilmt. Oder er hat sich halt die Kamera irgendwo festgemacht, was ja allerdings eher widersprüchlich wäre zum Ruckeln, weil da stimmt ja die Perspektive dann auch nicht mit der Draufsicht.
Ja, ja. Also, dass irgendwie ein Jeep mitgefahren ist, quasi in so einem gewissen Abstand und dann von oben gefilmt wurde, das kann ich mir auch vorstellen. Es ist halt so unverwackelt und so glatt.
Ja, vielleicht ist da auch niemand mitgefahren und die haben einfach nur mit bestimmten Effekten gespielt. Das kann ja auch sein. Weil ich glaube, er hat doch mal erzählt, sie ist doch Fotografin. Also sie wird sich schon mit Sachen auskennen.
Ja, offensichtlich. Sonst hätte ich nicht so viele Fragen.
Ja, also Julia, falls du das hörst, sag doch gern Bescheid. Wie hast du es gemacht?
Ich will wissen, wie das früher gelaufen ist.
Oder gefahren.
Merkt man auch richtig, wie uns der Fortschritt der Technik so ein bisschen daran hindert, darüber nachzudenken, wie man sowas realisieren kann. Weil jetzt ist halt einfach, ja, nimmst du eine Drohne und fliegst hinterher.
Jein. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es einen daran hindert, wie man das umsetzen kann, sondern ich würde einfach sagen, dass es einfachere Lösungen gibt, um es umzusetzen.
Mhm, ja.
Na gut, ich würde jetzt aber mal vom Video wieder weg und zum Rest der Hard Facts noch kommen.
Oh.
Weil wir sind ja noch gar nicht fertig. Der Song Augenblick ist auf keinem Sampler erschienen, aber immerhin wurde Augenblick live gespielt. Das Live-Debüt war am 16.05.2005 in der Großen Freiheit 36 in Hamburg auf der Sonnenblumen auf Dev-Tour. Und gespielt wurde der Song außerdem noch auf diversen Konzerten und Festivals 2005, auf der Heiß-Heiß-Heiß-Tour 2006, Krachgarten 2008, 2009, Furtur 2014 und Es besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit 2015. Insgesamt wurde der Song ca. 98 Mal live gespielt und landet damit auf Platz 19 der Live-Charts. Auf Platz 18 mit 105 Mal gespielt landet Lieber Staat. Und auf Platz 20 landet Mehr mit 83 Mal live gespielt.
Oh.
Haben wir den Song live gesehen?
Ja, safe. Safe. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber er hat den safe live gespielt.
Ja, hat er auch. Und zwar von den 4 Konzerten, die wir gemacht haben, hat er den am 27.10.2006 in Rostock in der Stadthalle zur Heiß-Heiß-Heiß-Tour gespielt und am 11.07.2009 in der Berliner Wuhlheide zum Krachgarten.
Das ist ein Geburtstagssong. Erst sein Geburtstag, dann mein Geburtstag und Carlos Geburtstag.
Oh mein Gott, du hast recht.
Wow. Danke.
Der perfekte Augenblick.
Wow. Ich fühle mich beschenkt.
Ach, na immerhin mit dem Song.
Ja, oh Gott.
Ja, und das war's auch schon.
Wild. Wild, yes, wild, wild. Yes. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich den richtig gut fand, als der live gespielt wurde. Ich habe nur aus der Zeit einfach fast keine Erinnerungen an Konzerte.
Ja, das verschwimmt auch sehr, das stimmt schon. Also ich kann mich zwar an vieles aus dem Konzert in Rostock erinnern, aber welche Songs da gespielt wurden und welche nicht, das habe ich zum Beispiel gar nicht gut auf dem Schirm. Und bei dem Konzert in der Wohlheide noch viel weniger.
Ja.
Okay, dann würde ich sagen, guck mal doch mal in Text.
Ja, das Lied beginnt mit einem kleinen Intro. Es ist eigentlich ziemlich lange, das Intro haben wir vorhin festgestellt.
Ja, es ist sogar 42 Sekunden lang.
Ja, und bei diesem Intro setzt erst so mäßig leise eine Gitarre ein und dann wird der Verstärker eingeschaltet und dann wird aus dem Gitarrengeklimper dann der elektronisch verstärkte Sound und dann kommen dann auch irgendwie noch Schlagzeug und Bass dazu und es klimpert dann eine ganze Weile die Melodie durch.
Ja, also ich würde sagen, die Gitarre ist vorher auch schon eine E-Gitarre und wird verstärkt, aber die Soundeinstellung ändert sich.
Das kann auch sein. Beziehungsweise
es kommen andere Gitarrenspuren dazu, weil die Melodie, die man am Anfang hört, die läuft ja weiterhin durch. Aber der Song baut sich im Intro schon so auf. Nach dem Intro geht es dann über in Strophe 1.
Ich weiß es noch genau, der Himmel über uns war blau. Du hast dich zu mir umgedreht. Die Haare waren vom Wind verweht. Es war so ein Moment, den man sonst aus dem Kino kennt. Unsere Blicke trafen sich. Es gab nur noch das Meer und dich für mich.
Ich habe in diesen wenigen Zeilen direkt schon einen Verhörer.
Wirklich?
Ja, der mir auch sehr unangenehm ist, weil er ist total unlogisch. Mal wieder, natürlich. Denn ich habe immer nicht verstanden, unsere Blicke trafen sich. Ich habe immer verstanden, warum auch immer Punks und Linke trafen sich.
Oh mein Gott, der ist ja Gold.
Ja, das finde ich. Es gab super. Nur noch das Meer und dich für mich.
Das ist super. Ich liebe das. Finde ich schön. Ja. Ist ein guter Verhörer.
Ja, also, ja, das ist einfach. Du warst ja gedanklich vorhin schon auf Westerland. Das ist einfach Chaostage Westerland. Punks und Linke trafen sich. Es gab nur noch das Meer. Und dich für mich. That's it.
Schön. Toll.
Ja. Dann kommt das Interlude und zwar Mini und Strophe 2. Es ist nicht lange her, da war ich wieder mal am Meer. Ich hab dich irgendwie vermisst und hoffte, dass du auch dort bist. Er kommt niemals zurück, der perfekte Augenblick, der dich das Leben lieben lässt. Ich denke an ihn und halt ihn nicht zu fest. Nach der Strophe 2 geht es dann weiter mit einem Interlude MIDI. Konstanze hat nämlich darauf bestanden, dass sie Mini und MIDI heißen, weil es gibt kein langes Interlude, was dann Maxi wäre. Und ich fand das, dafür, dass du keine Ahnung von Musik hast, fand ich das very professional.
Ja, manchmal kann ich so tun, als hätte ich Ahnung.
Und die Interludes, Luditi, Luden, Interlude, keine Ahnung, die sind sich auch sehr ähnlich. Die sind einfach nur darin unterschiedlich, dass sie unterschiedlich lang sind. Aber musikalisch passiert einfach
so ziemlich das Gleiche. Wie im Intro auch. Also die sind dem Intro auch sehr ähnlich.
Ja, das zieht sich so durch den ganzen Song, einfach immer wiederkehrend bestimmte Dinge. Und apropos wiederkehrend, der letzte Teil besteht nämlich aus diversen Bestandteilen von Strophe 1 und Strophe 2 nochmal wiederholend, aber es werden auch Parts weggelassen. Und wir hatten vorhin eine kleine Reise, wie wir das diesen Teil nennen. Wir haben halt erst überlegt, okay, es geht ja irgendwie um Wiederholung, aber es wird auch zusammengemixt. Dann waren wir kurz bei dem Wort Mashup und du hast ja geguckt, als was man Mashup übersetzen könnte. Und es kam raus.
Püree.
Also.
Es wird hier durchpüriert.
Genau, es wird hier durchpüriert. püriert und wir haben ja noch so ein bisschen was anderes mit dabei, nämlich im Hintergrund gibt es auch noch ein paar Chöre, das heißt, so eine Prise von Chören ist auch mit dabei. Mhm. Und wir haben dann noch so ein bisschen rumgerätselt, wie man das vielleicht etwas besser ausdrücken könnte und sind dann bei Repetitio gelandet, mhm. beziehungsweise bei Reprise, wo wir ja bei der Prise von Chören wären in unserem Brei, Püree. Mhm. Das heißt hier jetzt also die Reprise.
Ich weiß es noch genau, der Himmel über uns war blau. Du hast dich zu mir umgedreht, die Haare waren vom Wind verweht. Es war so ein Moment, den man sonst aus dem Kino kennt. Unsere Blicke trafen sich, es gab nur noch das Meer und dich für mich. Es ist nicht lange her, da war ich wieder mal am Meer. Er kommt niemals zurück, der perfekte Augenblick. Ich denke an ihn und halte ihn nicht so fest.
Und bei diesem Part haben wir, wie erwähnt, schon Chöre im Hintergrund. Und da es einmal nach Du hast dich zu mir umgedreht, die Haare waren vom Wind verweht, singt Farin im Hintergrund sehr langgezogen, auch über die nächste Zeile noch mit Der perfekte Augenblick. Nach Unsere Blicke trafen sich, es gab nur noch das Meer und dich für mich. Wiederholte das nochmal, das Meer und dich für mich. Mhm. Und es ist nicht lange her, da war ich wieder mal am Meer. Da startet er nochmal mit Der perfekte Augenblick. Und in dem Teil der Reprise ist es ja auch so, dass sich da auch nochmal ganz viel aufbaut, was das Instrumental ja. angeht. Das wird alles nochmal lauter und kräftiger. Dann kommen da auch die BläserInnen noch dazu. Mhm. Also das nimmt nochmal so richtig an Fahrt auf.
Er steigert sich da auch stimmlich, so bis zum ja. der perfekte Augenblick, so kurz vorm Ende. Und dann fällt das so ab und er singt so relativ ruhig und sanft. Ich denke an ihn und halte ihn nicht so fest.
Genau, und dann klingt es nur noch aus, also ein kleines Outro-Instrumental mhm. als Fade-Out. Und dann ist der Song auch vorbei. Und ich finde, dadurch, dass der ja auch gar nicht so lang ist, beziehungsweise dadurch, dass sich das in diesem Intro schon so aufbaut, hat man dann in der Zeit, also in diesen 2 Minuten Knips, ist es sehr komprimiert, was er damit rüberbringen möchte. Also dieses, das, was ich ja vorhin auch meinte, dass ein das so aufwühlt, das macht halt dieser Song, in dem der sich im Intro schon so steigert und dann diese Sachen sich aus Strophe 1 und 2 später auch nochmal wiederholen. Das verleiht dem so einen Nachdruck. Mhm. Das mag ich sehr, sehr gern.
Ja.
Irgendwie finde ich das total schön, dass das so ein Song ist, der eigentlich gar nicht so viel Text hat und trotzdem so viel mit einem macht. Also mit mir zumindest.
Ja, mit mir auch. Auf jeden Fall. Ja, es ist halt so die erste Strophe, finde ich, ist so ein kleines Storytelling, weil er erzählt da ja was passiert ist. Und in der zweiten Strophe erzählt er, dass er sich daran zurückerinnert irgendwie in einer bestimmten Form und dass es für ihn so ein perfekter Augenblick war. Und es ist halt nicht viel passiert und trotzdem liegt da ganz viel so Sehnsucht auch drin, aber halt diese gute Form von Sehnsucht.
Mhm. Ja, finde ich auch.
Und Erinnerungen an diesen Moment. Also, dass er den ja auch so explizit beschreiben kann mit Du hast dich zu mir umgedreht, die Haare waren vom Wind verweht. Und dass er das so kinohaft beschreibt, das ist für ihn halt wie so ein Ich habe das manchmal auch, dass wenn ich irgendwo bin und vor mir etwas passiert, was so wie aus so einem Kinofilm scheint, dass sich dann über meine Augen manchmal so richtig so ein Kinofilter legt, wo ich denke, das ist das jetzt wirklich echt?
Mhm.
Ich kann das gar nicht so richtig gut beschreiben, aber meine Wahrnehmung fokussiert sich dann so doll darauf, dass es irgendwie alles andere ausblendet. Und dann nehme ich das auch sehr, sehr intensiv wahr. Und so fühle ich diese Strophe auch.
Ja, so empfinde ich das auch. Und ich weiß, glaube ich, genau, was du meinst, dass denn alles drumherum, wenn man so einen Moment hat, auch ausgeblendet wird. Mhm. Und man total im Hier und Jetzt ist und auch mit den Gedanken nur also, was heißt nur in diesem Moment ist? Also eigentlich empfinde ich das häufig so, dass in dem Moment man gar nicht großartig in Gedanken ist, sondern das Gehirn einfach gerade nur verarbeitet, was da passiert.
Mhm. Ja.
Also ne, man ist halt wirklich so fixiert auf das, was man da wahrnimmt oder was man beobachtet, dass alles drumherum, ja, wie ausgeknipst ist.
Ja, man nimmt dann so jede Millisekunde so intensiv auf und fühlt das irgendwie alles ganz doll und versucht das so wie so einen Film abzuspeichern. Das klappt mit meinem Goldfischgehirn einfach gar nicht. Aber ich versuche das dann immer ganz toll. Aber was ich dann speichern kann, sind die Emotionen, die ich dabei fühle. Und die fühle ich bei dem Lied auch sehr viel.
Ja, und da gibt es genau solche Momente, also ne, wenn ich solche Beobachtungen oder solche Wahrnehmungen habe, die dann auch aufploppen, wenn ich dieses Lied höre.
Mhm.
Und das ist dann eben das, was in meinem Kopf abläuft, genau solche schönen Erinnerungen und gar nicht, was ich zum Beispiel dieses Musikvideo.
Nee.
Oder irgendwelche Konzerterinnerungen oder so. Das halt wirklich gar nicht, sondern das ist ganz losgelöst auch von der Person, Farin Urlaub. Das ist auch für mich ganz losgelöst von all dem anderen, weil das so nur für sich dann steht als Untermalung.
Ja.
Und ich finde es total
schön.
Ja, schön und eben auch faszinierend, dass er das mit so wenig Text, aber vor allem auch so einer musikalischen Untermalung gut schafft. Also klar, das, ich finde, bei dem Song ist es tatsächlich so, dass beides miteinander verzahnt den Effekt noch mal viel stärker hervorbringt.
Mhm, finde ich auch. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es dann auch wild, dass nach dem Interlude, wenn dann Strophe 2 anfängt und so durchläuft, dass er eine Person vermisst und mit dem perfekten Augenblick und dass er an ihn denkt und ihn nicht zu festhält, damit er ihn nicht kaputt macht vielleicht, dass da für mich so zwei sehr unterschiedliche Interpretationswege so sich aufmachen, die manchmal in die eine, manchmal in die andere Richtung gehen. Also er sagt ja erst, dass er die Person vermisst und hofft, dass sie auch dort ist. Und dann sagt er, er kommt niemals zurück, der perfekte Augenblick, der dich das Leben lieben lässt. Und irgendwie habe ich da so zwei Gedanken. Der eine ist, dass er an eine Person denkt, die nicht mehr lebt und eventuell auch an eine Person, die sich suizidiert hat und halt an diesen Moment zurückkehrt, um an die Person zu denken und eben genau deswegen diesen Moment nicht zu festhält, um ihn nicht kaputt zu machen und für immer behalten zu können. Und der andere Interpretationsweg ist, hat so ein bisschen mehr mit seinen Reisen zu tun und so diese Wertschätzung von flüchtigen Bekanntschaften, so von Menschen, wo man weiß, die werde ich wahrscheinlich nie wiedersehen, aber an die werde ich mein Leben lang denken.
Mhm.
So, das geht so in diese beiden Richtungen geht das Lied irgendwie für mich.
Ja, an die erste Variante habe ich tatsächlich noch nie gedacht.
Mhm.
Also und für mich ist es, glaube ich, auch keine Interpretation, die ich für mich da zumindest sehe.
Mhm.
Finde es natürlich aber ganz spannend, dass du das damit irgendwie so in Verbindung gebracht hast. Aber ich glaube, für mich ist das auch vom Gefühl des Songs deswegen wahrscheinlich nicht so.
Ja.
Sondern, dass es vielleicht einfach eine Person ist, mit der er dort Zeit verbracht hat und mit der er jetzt vielleicht nicht mehr so viel Zeit verbringt oder die er schon länger nicht gesehen hat oder vielleicht auch eine Person ist, mit der er mal eine Beziehung hatte.
Mhm.
Und das irgendwie so auseinandergegangen ist und einfach gehofft hatte, wenn, was weiß ich, das ein Ort ist, den sie vielleicht gemeinsam auch immer wieder besucht haben.
Ja.
Ne? Und bei einem dieser Besuche ist eben dieser Augenblick passiert. Dieser Augenblick, wie sagt man noch?
Geaugenblickt.
Genau, also es wurde geaugenblickt. Dass er das eben wahrgenommen hat mit, diese Person hat sich umgedreht zu ihm und die Haare waren im Wind vom Wind verweht. Im Wind verweht.
Im Winde verweht, der neue Blockbuster.
Genau, und oder vielleicht auch, dass er diese Person dort kennengelernt hat, in diesem Augenblick.
Mhm.
Also, und dass da schon irgendwie eine engere, zwischenmenschlichere Beziehung war, in welcher Form auch immer. Also, es muss ja jetzt auch nicht eine romantische Beziehung sein, sondern wirklich, wie du ja auch gesagt hast, ein Mensch, mit dem man irgendwie auf Reisen auch Zeit verbracht hat, etc. Völlig egal, losgelöst davon. Aber einfach so ein ganz wirklich positiver Ausdruck.
Ja.
Also, deswegen war das für mich vorhin mit einer Person, die vielleicht nicht mehr im Leben ist, die sich suizidiert hat, kein Interpretationsweg, sondern wirklich dieses Positive, weil da eben dann noch kommt, genau solche Sachen, solche Begegnungen, solche Zwischenmenschlichen, die machen das Leben eben liebenswert. Und deswegen halte ich nicht daran so dolle fest, weil ja, das ja auch Momente kaputt machen kann, wenn man die so zerdenkt.
Ja.
Oder dass dieser Augenblick vielleicht nicht davon überschattet wird, dass man die Person vermisst oder dass es einen so vielleicht auch traurig macht, sondern dass man das einfach genießt, wirklich als schöne Erinnerung, die eben auch eine schöne Erinnerung bleiben soll mit entsprechenden Emotionen, die nichts mit Trauer zu tun haben. Weil ich finde, in dem Fall ist es auch, weil du das vorhin beschrieben hast als Sehnsucht, ist es auch eine Sehnsucht, die nicht schmerzlich ist, sondern eine Sehnsucht, die vielleicht auch aus so einer inneren Zufriedenheit da ist. Also zufrieden mit dem, wie es ist, aber halt so eine Sehnsucht als schöner Rückblick.
Ja, ich finde, das beißt sich aber nicht unbedingt damit, dass er an eine Person denkt, die nicht mehr am Leben ist. Weil wenn man im Trauerprozess schon sehr weit ist, dann kann man ja auch genau dieses Gefühl haben. So eine Sehnsucht, die sich gut anfühlt, dass man froh ist, dass man diese Dinge mit dem Menschen erlebt hat, der jetzt vielleicht nicht mehr da ist, dass man die Person trotzdem vermisst und an Orte geht, die man mit der Person verbindet und die dann wieder wertschätzen kann und wieder schön finden kann.
Ja, also ich finde auch nicht unbedingt, dass sich das beißt. Ich sage nur, dass es für mich auf jeden Fall keine Option ist, weil das lese ich weder aus dem Text für mich heraus, noch ist es für mich aus der musikalischen Gestaltung damit verbunden.
Ja.
Ja. Ja.
Macht viele Gefühle, dieses Lied. Schöne Gefühle meistens.
Ja, also ich fühle dabei jetzt irgendwie keine nicht schönen Gefühle. Von daher ist für mich das meistens quasi ausgeschlossen, sondern immer.
Das ist doch gut. Immer schöne Gefühle.
Ja, also ich glaube, ich habe zu dem Text ansonsten auch gar nichts weiter zu sagen, außer dass ich das Lied absolut genießen kann und das eben auch so eine Euphorie in mir ausmacht und auch so eine Vorfreude. Auf was auch immer, aber das macht das mit mir.
Ja, I can see that. Ich glaube, was mich tatsächlich in dieser Interpretation auch so ein bisschen geprägt hat, war, dass ich das Lied nicht nur für sich gehört habe, sondern auch in dem Albumkontext. Und wenn man sich die Lieder anhört, die davor und danach kommen, wird es, glaube ich, auch nochmal deutlicher, warum ich auch so ein bisschen in die Richtung Tod gedacht habe.
Ja, aber nur weil die Songs davor oder danach so sind, empfinde ich das halt gar nicht so. Also, und es ist für mich auch wirklich losgelöst vom Kontext der anderen Songs. Konstanze so, okay. Na gut, was hast du uns denn heute als Thema noch mitgebracht?
Ja, ihr kennt ja jetzt meine Interpretation des Textes. Und wenn ihr das Album Am Ende der Sonne kennt, ist euch sicherlich auch schon aufgefallen, dass Farin darauf in so einigen Liedern das Thema Verlust, Sehnsucht und Tod aufgreift. Und ich habe ja jetzt eben auch schon einmal darüber gesprochen, wie ich das in diesem Lied auch ein wenig reinlesen kann in bestimmte Dinge. Aber ich dachte mir auch, weil Farin auf diesem Album sehr viel zu diesen Themen abliefert und wir auch schon bei anderen Liedern darüber gesprochen haben, möchte ich jetzt nicht unbedingt explizit auf Trauer und oder Sehnsucht eingehen. Das möchte ich mir irgendwie nochmal für andere Lieder aufheben. Und das ist auch gut, weil du das ja auch gar nicht damit verbindest. Für dich wäre das jetzt vielleicht ein bisschen off.
Ja, auf jeden Fall.
Deswegen habe ich gedacht, dass ich heute in eine andere Richtung der perfekten Augenblicke gehe. Und zwar die Augenblicke, die in uns manchmal die Sehnsucht wecken, sie genauso auch selbst erleben zu können, aber am Ende dazu führen, dass Massen von Menschen das immer wieder gleiche Foto machen, während sie nicht nur den Blick für das eigene Empfinden von Ästhetik verlieren, sondern öfter auch den Respekt vor Kulturen. Wir schauen uns heute an, wie Instagrammability zwar zu mehr Tourismus führt, diesen aber auch ziemlich negativ beeinflusst und Schaden anrichten kann an der Umwelt, an Weltkulturerbe, für die Bewohner von Inseln und Anwohner in kleinen Orten.
Ja, und die Natur. Ich habe schon ganz viele schreckliche Sachen erlebt bei sowas und ich hasse das.
Angry Jessie kommt raus.
Ja, das ist wirklich, das macht mich wirklich auch mal richtig traurig einfach.
Ja, ich werde auch ein paar Beispiele bringen und mich macht das auch immer sehr traurig, vor allem, wenn man sich dann die Bilder dazu anschaut.
Ja.
Pick or it didn't happen. Wenn wir reisen, teilen wir unsere Erlebnisse schon lange nicht mehr nur mit der Familie. Für die, die es wollen, kann ihr Leben ein einziger Instagram-Feed werden. Mit dem fancy Frühstück im cuten, privat geführten Café um die Ecke. Mit Dates bei Sonnenuntergängen und kleinen Ausflügen. Mit einem Zitroneneis in einer kleinen Nebenstraße irgendwo auf Sardinien.
Hey, hallo! Was? Nur weil ich das jetzt den Tag gepostet habe, um mich zu bedanken, ja? Ich habe extra nicht markiert, wo das ist, damit Leute das nicht machen.
Ja, ist auch richtig so. Es ist aber eben das Teilen von den eigenen Erlebnissen. Das muss ja auch nicht per se schlecht sein.
Hä? Ich habe das Foto natürlich hier in Leipzig aufgenommen und es war natürlich über 30 Grad, sodass ich ein Zitroneneis im T-Shirt essen konnte.
Wie ihr merkt, wir können unser Leben und die Reisen, die wir unternehmen, ganz einfach mit allen teilen. Und Instagram hat da auch Vorteile und kann sehr angenehm sein. Wir müssen nicht mehr ein und dasselbe Bild mit ein und demselben Text an 10 verschiedene Kontakte schicken, um sie teilhaben zu lassen. Wenn wir dieses Bild auf Instagram teilen, teilen wir es automatisch mindestens mit allen, die uns folgen und bei einem öffentlichen Profil auch mit allen anderen. Dass Instagram ein gutes Werkzeug ist, hat auch die Tourismusbranche für sich entdeckt. Viele, vor allem jüngere Menschen, informieren sich auch über soziale Medien über potenzielle Reiseziele. Unser Feed wird also geflutet von FreundInnen, InfluencerInnen und Reiseagenturen, die in uns Sehnsüchte wecken. Mit atmosphärischen Bildern von Stränden, Gebirgsketten, süßen Straßen und einem Meer, für das das Wort Azurblau nicht einmal annähernd ausreicht. Aber genau da liegt nicht nur die Sehnsucht, sondern auch das Problem. Bilder landen nicht mehr nur in den Broschüren von Neckermann und TUI, sondern gehen in sozialen Medien viral.
Neckermann und TUI, Alter.
Ich musste legit googeln, wie die alten Reiseagenturen heißen, weil ich das nicht mehr wusste.
Was? Erstmal Neckermann-Katalog bestellen.
Ja.
Keine Werbung an dieser Stelle, falls es die überhaupt noch gibt. Ich habe keine Ahnung.
Bestimmt.
Jetzt sind es ja so Lidl-Reisen und Aldi-Reisen.
Ja, ist doch alles derselbe Scheiß.
Ja, keine Werbung an der Stelle.
Genau. Schöne Bilder werden halt nicht mehr in den Broschüren und Katalogen von Reiseagenturen entdeckt, sondern gehen sehr schnell in sozialen Medien viral. Mit einem Publikum, das unglaublich groß ist. Auf einmal werden unberührte, schöne Ecken vom Geheimtipp zum Instagrammable-Fotoziel von Millionen von Menschen. Und dann werden kleine, versteckte Strände zu einer Sardinenbüchse mit Warteschlange. Statt die angepriesene Flucht aus dem Alltag mit wenigen Menschen und erholsamer Natur ist alles überfüllt und voll. Beliebte Fotomotive erleben einen Massentourismus, der erhebliche Konsequenzen hat. Nicht nur für die Menschen, die eigentlich Einsamkeit und Erholung suchen, auch für die Natur, Kulturen, Denkmäler und die Menschen, die an diesen Orten leben. Denn der Grund, warum wir reisen, der hat sich irgendwie verändert. Viele wollen nicht mehr nur Erholung, schöne Natur oder eine süße Städtereise. Sie wollen zu diesem einen Ort, den sie auf Instagram gesehen haben. Der sah da so schön fotogen und abgelegen aus. Und mit dieser Veränderung der Einstellung zum Reisen hat sich auch die Einstellung zu den Orten gedreht. Die Erfahrungen zeigen leider, dass der Respekt der unberührten Natur und ein sensibler Umgang mit Kulturen und Religionen immer mehr verloren gegangen sind. So musste der Königsbach-Wasserfall im Berchtesgadener Land gesperrt werden. Aber nicht, weil zu viele Menschen gekommen sind, sondern weil einige von ihnen in den natürlichen Wasserbecken ganz Instagrammable baden gegangen sind und damit das natürliche Gleichgewicht des Ökosystems massiv gefährdet haben. Und wie schon gesagt, nicht nur die Natur, auch kulturelles Erbe leidet unter dem Instagram-Tourismus. Eine Frau latscht über die jahrhundertealten Steine des Trevi-Brunnens, um mal einen Schluck Wasser zu nehmen. Und ein Brite ritzt einfach seine Initialien in das Mauerwerk des Kolosseums. Von den Müllbergen, die in der Natur und am Mount Everest zurückgelassen werden, fange ich gar nicht erst an. Das wäre eine unendliche Geschichte. Die Stimmung hat sich also gedreht. Von einem Interesse an Kulturen und Regionen zum Interesse am coolsten Foto, das schon tausend andere vor dir genau so auf Instagram gepostet haben. Dass viele nicht mehr an Kulturen interessiert sind, sondern nur noch nach guten Fotos jagen, ist heute auch nicht mehr nur ein Gefühl. Es gibt mittlerweile schon eine Fallstudie der Universität Greenwich zum Reiseverhalten von TouristInnen und der Motivation dahinter. Das Ergebnis der Studie? Es geht überwiegend um Instagram-Likes. Und das führt laut Studie zu einem gefährlichen Mechanismus. Das Reiseerlebnis wird auf eine standardisierte Ware reduziert, dem besten Foto für die sozialen Medien. Es herrscht also eine emotionale Distanz zu dem Ort, an dem die TouristInnen sich befinden. Wir reisen vielleicht nicht mehr, weil wir die Landschaft und Städte und Kulturen unbedingt selber kennenlernen wollen, sondern um allen anderen zu zeigen, an welchen coolen Orten wir denn so waren. Eine Insel, die extrem unter dieser Form des Tourismus leidet, ist Bali. Ganze Instagram-Profile haben sich darauf spezialisiert, uns die schönsten und verstecktesten Orte und die am besten aussehenden Fotos Balis zu zeigen. Straßenschilder mit dem Instagram-Logo zeigen TouristInnen, wo sie lang müssen, um ihre Instagrammable Reisefotos zu bekommen. Natürlich direkt mit dem passenden Hashtag zu dem Ort.
Wow.
Das ist insane.
Ja, ich war gerade so, was, wie bitte?
Ja, am Lempuyang-Tempel fotografieren alle nur schnell das Tor, ohne sich wirklich den Tempel anzuschauen. Das ist übrigens das berühmte Tor, bei dem man mit einem anderen Handy eine Spiegelung erzeugen kann, die dann so aussieht, als wäre vor dem Tor ein ganzer See. Dieses Bild hast du safe schon gesehen.
Ach ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Mhm. Das ist sehr viral gegangen, dieses Bild.
Kannst du mir noch mal kurz sagen, wie dieser Tempel hieß?
Lempuyang.
Ach so, nö, kannte ich nicht, aber good to know. Gut, dass ich es noch mal nachgeguckt habe.
Ja. Die Geschichte des Hindu-Tempels und seiner Architektur sind wenig bis gar nicht interessant. Aber nicht nur das. Bali steht durch den Massentourismus gerade kurz vor einem Kollaps. Die Straßen sind verstopft mit Motorrollern und Autotaxis, die die Luft verpesten und die Fortbewegung für die einheimischen Menschen fast unmöglich machen. Strände sind überfüllt mit Plastikmüll. Korallenriffe sterben durch zu viele Badegäste ab und das Trinkwasser wird langsam richtig knapp. Das tropische Paradies ist schon länger nicht mehr das, was uns auf Instagram so wundervoll verkauft wird. Und was oft auch nicht bedacht wird, ist, dass dieses eine Instagram-Foto, das wir in unserem Feed gesehen haben, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr so nah an der Realität ist. Mit Color Grading können wir einen bestimmten Eindruck und ein Gefühl erzeugen und das ist ja auch ein sehr schönes Stilmittel. Aber oft wird dann auch dieser Eindruck und dieses Gefühl direkt an diesem Ort erwartet und die Enttäuschung ist dann groß, wenn die Realität etwas weniger kräftige Farben hat. Wir sehen die berühmte Schaukel am Meer, ein Meer, das so beeindruckend blau wirkt. Am Ende ist alles Perspektive und Color Grading und eine riesige Schlange von TouristInnen, die alle dasselbe Foto haben wollen. Dass wir Instagram für unsere Reiseplanung nutzen können, ist Fluch und Segen zugleich. Es ist eine niedrigschwellige Form, um neue Orte kennenzulernen und eine Sehnsucht zu entwickeln. Und gleichzeitig erweckt es den Eindruck und die Erwartung, dass man eben dieses eine Bild von diesem einen Ort braucht, um auch wirklich dort gewesen zu sein. Aber waren wir am Ende auch wirklich dort? Haben wir die Kulissen, die Kultur und den Tempel wirklich wertgeschätzt und auf uns wirken lassen? Für mich und sicher viele andere hat dieser Instagrammable-Tourismus vor allem dazu geführt, nochmal intensiv darüber nachzudenken, wie und warum ich reisen möchte. Was will ich eigentlich erleben? Was will ich unbedingt mal sehen? Auf welchen Berg möchte ich es schaffen? Welche Kultur will ich kennenlernen und aufsaugen? Welche Emotionen will ich eigentlich fühlen? Es ist wichtig, dass wir uns fragen, warum wir eigentlich zu diesem einen Ort wollen. Die Begründung, dass wir die Aussicht wirklich schön finden, ist ja auch valide. Aber was wollen wir machen, wenn wir uns von dieser Aussicht wieder wegbewegen? Wie wollen wir mit der Natur, den Orten und den Menschen interagieren? Was wollen wir über diese Orte erfahren und wie tief wollen wir eigentlich eintauchen? Und mit welchem Respekt wollen wir den Menschen dort begegnen? Ja, wir können uns entscheiden, einfach Orte abzuklappern, um da gewesen zu sein. Aber dann stelle ich mir die Frage, habt ihr den Ort auch wirklich gesehen oder habt ihr nur kurz ein paar Fotos gemacht und seid dann einfach weitergezogen?
Ja.
Weißt du, an welche Situation ich gedacht habe, als ich dieses Skript geschrieben habe? Da kam mir etwas ganz Spezifisches in den Kopf, das wir diesen Sommer erlebt haben. Und ich bin sicher, du weißt gerade, welche Personengruppe ich meine.
Also ich weiß gerade auf Anhieb nicht, was du meinst, aber ich hatte die ganze Zeit ein Bild vor Augen, nämlich, also so Thema Instagrammable, als wir in Bad Hofgastein die Wanderung gemacht haben und dann oben auf diesem Berg waren und da war dieser riesengroße Holzrahmen, wo man quasi ein Instagram-Foto machen konnte, wie man so ins Tal, ne, was ja schon extra so installiert war. Ja. Und es war ja so neblig und so windig, dass es ein Foto von mir gibt, wo einfach meine Haare durch die Luft fliegen und man sieht außer Nebel gar nichts. Und auf diesem Bilderrahmen steht irgendwie auch noch irgendwie für den besten Ausblick oder irgendwie sowas, keine Ahnung, irgend so ein Slogan mit toller Weitsicht und dies und das. Und ich musste da so drüber lachen, weil das dieser Kontrast davon ist. Aber nee, ich weiß tatsächlich nicht, welches Foto. Also, wir haben ja auch schon ein paar Mal über die Wanderung gesprochen und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich euch dieses Foto hochlade.
Auf jeden Fall. Apropos, diese Erzählung erinnert mich gerade daran, es gibt ja den Mount Fuji, der auch ganz, ganz tolle, eine ganz tolle Kulisse ist. Aber den sieht man halt so einmal im Tag, wenn da keine Wolken drumherum sind oder irgendwie nur zu einer ganz bestimmten Jahreszeit. Und der ist auch schon berühmt dafür, dass super viele dorthin reisen und dann nur Wolken sehen und nicht den Berg.
Lieb's.
Ja, genau. Aber beim Schreiben des Skriptes habe ich tatsächlich an unsere Busfahrt nach Italien gedacht. Während der, als wir in Österreich waren, eine Gruppe von US-Amerikanerinnen dazugestiegen sind.
Oh Gott, ja.
Wo es dann auch wirklich, wir haben ja die Unterhaltung verstanden und uns auch also, danach darüber unterhalten.
Die Unterhaltung war leider auch nicht zu überhören.
Sie war
sie
sehr
haben
laut.
Leider das Klischee der lauten AmerikanerInnen sehr bedient. Und man muss dazu sagen, alle anderen in diesem Bus saßen da schon sehr viele Stunden, die um uns drum herum waren. Und alle waren richtig hart genervt davon, weil die haben morgens um 6 auch mit ihrem lauten Gerede alle aufgeweckt. Und es war einfach auch nicht mehr möglich, noch irgendwie zu schlafen oder so wegzusnuseln, weil das so aufdringlich war. Mein Gott, also naja.
Und die haben nämlich auch ich würde sagen, Checklistengespräch geführt. In welchem Land waren sie jetzt schon? Was haben sie jetzt schon gesehen? Und als wir dann die Grenze zu Italien überquert haben, hat die eine sofort, wirklich in der Sekunde gesagt, jetzt kann ich auch ein Häkchen bei Italien machen. Und ich dachte mir in dem Moment, ich kann einerseits den Gedanken verstehen, dass man etwas, das man sich lange gewünscht hat, auch so ein bisschen dann so innerlich abparkt, so jetzt habe ich das endlich geschafft. Und das gleichzeitig in der Sekunde, in der du die Grenze überquerst, zu sagen und statt einmal aus diesem scheiß Bus rauszugucken und zu gucken, wie schön die Alpen gerade sind und nicht die ganze Zeit über irgendwelche komischen Mietverhältnisse zu quatschen. Da bin ich auch so richtig zu Karen geworden innerlich, weil ich auch dachte, das ist so dieses, ich mache diese Reise nach Europa und ich mache halt dieses City to City to City, jeden Tag woanders, jeden Tag was anderes. Einfach nur, um zu sagen, wo ich überall gewesen bin.
Ja.
Und das hat mich richtig wütend gemacht.
Ja, zumal ich auch, also das können die ja für sich gerne so entscheiden, ne, dass sie dann Italien abhakt, soll sie das halt machen. Aber ich sag mal, wir waren mit dem Bus ja in Italien unterwegs und wir waren in Genua und wir waren auch auf Sardinien und wir waren auch in Milano und ich würde jetzt zum einen, weil wir in Milano nur umgestiegen sind, nicht mal sagen, dass ich diese Stadt wirklich besucht habe.
Nee. Ne?
Selbst wenn ich jetzt so eine Checkliste hätte, würde ich die jetzt nicht abhaken. Deswegen, ich würde auch in Anführungsstrichen Italien nicht abhaken, weil ich bin dann nur mal kurz durchgefahren. Und Sardinien ist für mich halt noch mal was Eigenes. Mhm. Und selbst da würde ich nicht mal sagen, dass ich so unfassbar viel von Sardinien gesehen habe, sondern wir haben ja nur einen relativ kleinen Radius, weil wir halt mehr Erholung wollten als wirklich so Entdeckungsreise.
Mhm.
Und deswegen würde ich zwar sagen, ja, ich war schon mal in Italien, aber ich würde beispielsweise nicht sagen, ich habe Italien
bereist.
Ja. Oder kennengelernt, genau. Also das würde ich mir halt nicht mal anmaßen. Das wäre ja genauso, als hätte ich beispielsweise, nur weil ich damals nach Mexiko geflogen bin und in Houston umsteigen musste, zu sagen, ja.
Ich war schon mal in den USA.
Ja, also ja, klar, de facto war ich schon mal in den USA. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ich bin in die USA, ich bin dort gereist oder ich habe, ne. Also das ist irgendwie, so funktioniert das halt für mich nicht.
Ja, also bei Milano hätte ich das auch niemals gesagt, dass ich irgendwie schon mal wirklich da war. Wir waren da halt in einem Café und haben was gegessen und dann sind wir mit dem Zug weitergefahren. Ich würde sagen, dass ich in Genua und auf Sardinien war, weil das ist halt faktisch richtig. Wir waren 3 Tage in Genua unterwegs. Mhm. Und haben uns da ein paar Sachen angeschaut und sind dann mit der Fähre nach Sardinien übergesetzt. Und gleichzeitig würde ich auch nicht sagen, dass ich schon großartig in Italien war. Ich war in einer Stadt und auf einem sehr kleinen Teil auf einer Insel. Ich habe einen winzigen Teil von Italien gesehen, aber ich kenne Italien nicht.
Genau, also das ist schon mal so das eine, dass ich einfach, glaube ich, ein anderes Verständnis habe von, ich habe ein Land oder eine Region oder eine Stadt bereist. Mhm. Und das andere ist, dass ich dieses, ich fahre dorthin, mache ein Foto, um das für mich abzuhaken, um zu sagen, ich war da, ich habe den Beweis oder um es mal gesehen zu haben und dann direkt wieder zu gehen, das ist für mich total befremdlich. Mhm. Weil so funktioniert für mich persönlich Reisen auch nicht.
Nee.
Weil ich brauche, also ja, ich kann vielleicht etwas haben als Ziel, also das, was du ja vorhin auch gesagt hast, wenn man vielleicht ein Foto sieht und sagt, oh, da ist es aber schön oder die Aussicht gefällt mir und das so als Anreiz nimmt, diesen Ort, dieses Land, was auch immer, einmal zu bereisen. Aber dann ist es für mich so ein Punkt und drumherum sind für mich ganz viele andere Sachen, die ich erleben möchte. Und zwar, weil ich entweder mich mit dem Land vorher beschäftigt habe, also das mache ich häufig, dass ich dann zu dem Land, zu der Region, zu den Städten mir Dinge durchlese im Internet, dass ich recherchiere, dass ich mir auch noch weitere Fotos angucke. Dann mache ich das tatsächlich auch ganz klassisch so, dass ich mich in eine Buchhandlung setze und verschiedene Reiseführer durchblättere. Oh Gott. Also ich kaufe die Reiseführer dann nicht, weil mich die Reiseführer auch nicht zufriedenstellen. Aber ich setze mich dann da schon hin und gucke, was geht da so? Was gibt es für wichtige Infos? Was kann man sich vielleicht mitnehmen als gute Idee? Oder in diese Reiseführer steht ja dann auch drin, was ist ich? Die Verkehrsanbindung ist super und kostet total wenig. So, ne? Hey, kauft euch, also verzichtet auf ein Mietauto und macht alles mit den Öffentlichen, weil das ist dort möglich. Oder also solche Tipps finde ich schon sehr, sehr wertvoll.
Ja.
Aber also ich beschäftige mich, bevor ich überhaupt dorthin reise, erstmal damit. Und wenn ich dort vor Ort bin, dann habe ich bestimmt auch mehr als nur dieses eine Reiseziel. Aber dann sind es eher so Sachen wie, ich würde gern das und das mal sehen oder das und das unternehmen. Und das ist für mich dann vielleicht so ein Tagespunkt. Und der Rest drumherum ist viel auch Entdeckungsreise, spontane Sachen machen. Also ich hatte das ja zum Beispiel auf der Schottlandreise, da hatten wir alle, also alle 3 Personen, unterschiedliche Ziele, wo wir gesagt haben, das möchte ich gern sehen, das möchte ich gern sehen, weil wir uns eben vorher alle 3 schon damit beschäftigt haben, was kann man sich in Schottland so angucken, was gibt's da für coolen Stuff. Mhm. Und ja, das ist natürlich eben auch so ein Harry Potter Schlaraffenland. Das, also, ne, muss man halt auch dazu sagen. Und ich wollte zum Beispiel diese Dinosaurier-Fußabdrücke sehen, die es an diesem einen Strand auf so einer Insel gibt. Weil ich dachte, ey, wer weiß, wann das mal noch sichtbar ist. Und ich finde es total cool. Und es war ja auch beschrieben mit, man muss die halt schon auch suchen und so weiter. Und ja, und auf dem Weg dorthin haben wir einfach zufällig, weil wir auf der Karte gescrollt haben bei Google oder weil wir eben, was ich, Broschüren oder irgendwas ausliegen hatten in der Unterkunft, haben wir eben noch andere Sachen entdeckt oder ganz spontan irgendwo vorbeigefahren sind und dann gesagt haben, oh, hier müssen wir aber jetzt noch mal anhalten, da will ich aussteigen, das will ich mir angucken. Und sowas finde ich viel schöner, wenn man halt sagt, ich habe zwar dieses eine Ziel, wie ich mit meinen Dinosaurierabdrücken, aber drumherum gibt es ganz viele Sachen, die wir einfach für uns entdeckt haben, weil das aus der Situation entstanden ist.
Ich muss kurz was vorsingen. Dinosaurier, Dinosaurier.
Okay.
Ja.
Jurassic Park, scary in the dark. I'm afraid that I get eaten. Hat Jeff Goldblum schon gesungen und der muss es ja wissen.
Ja.
Klar, in dem Fall in Schottland waren wir mit einem Mietauto unterwegs und haben da natürlich sehr spontan und flexibel Sachen entdecken können. Aber ich finde, das geht in Städten ja genauso. Also wie oft ich mich in irgendwelchen Städten auch einfach treiben lasse und ach, an dem Winkel sieht es irgendwie cool aus, an der Straßenecke, lass mal da lang gehen. Und dann entdeckt man hier irgendeinen Café oder irgendein Restaurant oder irgendwas, was man interessant findet, einen Laden, wo man dann reingeht. Das ist mir halt tausendmal lieber, als das so durchgeplant zu haben. Und da habe ich tatsächlich auch noch ein Beispiel. Ich habe das neulich gesehen. Ich kriege ja aus Gründen immer mal wieder so Reels und Beiträge über Schottland und vor allem auch über Edinburgh reingespült. Und da war halt einfach so ein Video, wie da teilweise Leute an einem bestimmten Café, an einem auch sehr beliebten Instagram-Spot in der Stadt warten, nämlich die eine Straße mit den vielen bunten Häusern. Und da gibt es halt ein Café, was irgendwie vor ein paar Jahren noch relativ unbekannt war. Und es ging halt nicht darum, ob dieser Café besonders toll ist und ob der Kuchen lecker ist und ob man da eine schöne Tea-Time machen kann, sondern es ging einfach darum, dass dieses Café eins und ja, in Zahlen wirklich ein einziges großes Fenster hat mit diesen kleinen Quadraten. Und in diesem Fenster, das ist auch gleich im Eingangsbereich, ist so eine Sitzbank mit Kissen und man kann dann natürlich total cozy sich in dieses Fenster setzen mit seiner Kaffee- oder Teetasse und von drinnen in dem Café nach draußen ins verregnete Edinburgh ein total schönes Foto machen. Und ja, das ist bestimmt an sich ein schönes, niedliches Fotomotiv, was es jetzt aber wahrscheinlich schon x Millionen Mal gibt. Und dieses Café ist sehr, sehr klein. Und also die Wahrscheinlichkeit, dass du eben einfach diesen Fensterplatz bekommst, ist verschwindend gering.
Ja.
Und Leute warten wirklich in langen Schlangen vor diesem Café teilweise anderthalb bis zwei Stunden, einfach nur, um so ein scheiß Foto zu machen. What? Statt weiterzulaufen in ein anderes Café und sich da eine leckere Tasse Kaffee und ein geiles Stück Kuchen zu holen oder so.
Boah, ja, da hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Also, wenn man
durch
Zufall an so geilen Orten vorbeikommt und das dann auch durch Zufall irgendwie dann frei ist und man sich dann hinsetzen kann, finde ich das auch immer mega geil. Ich weiß noch, als wir für das erste Konzert nach Stockholm gefahren sind, sind wir in so einem richtig süßen Café gelandet. Kannst du dich noch daran erinnern? Da haben wir richtig viele Fotos auch gemacht, weil das einfach richtig cute war. Aber das war halt auch einfach so ein Zufallsfund und wir haben sofort einen Platz bekommen dort. Das war nicht, dass wir anstehen mussten und da unbedingt rein wollten.
Nee, weil unsere Suche lief ja nach, okay, welche Kriterien haben wir an ein Café? Das Café soll bitte jetzt offen haben und das Café soll vegane Alternativen zu Milchprodukten und Ähnlichem anbieten.
Ja.
Das war, und genau, und dass man was Richtiges essen kann und nicht einfach nur süßes Gebäck.
Ja.
So, und deswegen, und halt möglichst fußläufig erreichbar. Und deswegen ist es das Café geworden und nicht aus welchen Gründen auch immer.
Mhm. Da freue ich mich auch irgendwie viel mehr drüber, wenn das so ein Zufallsfund ist.
Ja, total.
Das ist dann halt wirklich wie so ein kleiner Treat, den man von dieser Stadt bekommt, dass man genau das jetzt gefunden hat und da irgendwie sich ein bisschen cute und cozy fühlen kann. Und ich mag es auch richtig gerne, so wie du das schon gesagt hast, so in Städten mich einfach treiben zu lassen. So, ich gucke mir halt vorher auch Bilder von Städten an und denke mir, oh, die könnten eine coole Architektur haben, die mir gut gefällt. Mhm. Und manchmal suche ich mir dann auch explizit was raus. Meistens sind es vorher so Museen oder Kunstausstellungen, wo ich denke, da würde ich halt gerne vorher gucken, ob es irgendwas gibt, was ich mir unbedingt angucken möchte. Und dann lasse ich mich einfach nur treiben und gehe in Nebenstraßen. Dadurch habe ich in Prag so einen richtig süßen English Bookstore gefunden, den ich vorher wahrscheinlich nicht auf dem Schirm gehabt hätte.
Ja.
Durch den ich dann auch so zwei Stunden lang durchgegangen bin. Und habe halt so kleine Nebenstraßen entdeckt und da dann auch meine Liebe dafür entdeckt, so kleine Dinge zu finden. Du hast es ja letztens in Look Don't Touch schon erzählt, dass du bei so alten Gemälden, die so biblische Themen darstellen, immer irgendwas Kleines suchst, was richtig gut ist. So diese kleinen Motive. Und das habe ich auch ganz oft in Städten, wenn ich durch Straßen gehe und so. Ich versuche dann auch immer so ein bisschen die kleinen Details zu sehen und dann mache ich auch richtig gerne Fotos. Ich meine, wir machen auch viele Fotos auf Reisen.
Ja.
Aber wir machen die Fotos nicht unbedingt, um die Fotos gemacht zu haben, sondern weil wir merken, das ist gerade richtig ästhetisch für uns und wir haben richtig Bock, das festzuhalten. Und jetzt machen wir eine kleine Fototour, das haben wir auf Sardinien ja auch gemacht und haben da richtig, richtig schöne Bilder rausgezaubert, von denen ich die meisten gar nicht auf Instagram geteilt habe. Das ist halt einfach für mich gewesen.
Ja, total. Also die Fotos, die ich auch auf Reisen mache, davon zeige ich, einen minimalen Bruchteil auf Instagram. Also das ist wirklich so gering und ja, manchmal teile ich auch ein bisschen mehr, wenn ich Bock dazu habe. Aber ich teile dann auch gerne mit sehr viel Verspätung auch mal Bilder, ohne anzugeben, wo das ist. Einfach nur, weil es mir darum geht, dass ich das, was ich da sehe oder gesehen habe, schön finde, aber ohne, dass ich jetzt irgendwie sagen muss, wo das ist, weil ich finde, da geht es nicht darum, dass ich da gewesen bin, sondern da geht es darum, dass dieses eine Foto oder dieser eine Ausschnitt von dem, was ich gesehen habe, mich einfach beeindruckt hat.
Ja.
Das hat für mich auch ganz viel damit zu tun, den Ort zu fühlen und auch so ein Gefühl eben für diesen Ort zu entwickeln, wie ich den wahrnehme, was der mir irgendwie so mitgibt. Und das funktioniert ja gar nicht, wenn du dort nur hinfährst, um dieses eine Foto zu machen und dann gleich wieder gehst. Also irgendwie, das ist für mich, da bin ich gar nicht richtig angekommen. Das ist für mich so steril.
Ja, wir haben das ja auch am Wannsee, haben wir auch Fotos gemacht. Und da war das aber auch, und das fand ich richtig schön an dem Tag. Wir haben uns erstmal hingelegt, sind baden gegangen, haben irgendwie ganz viel geredet. Und irgendwann meintest du dann, lass uns doch jetzt einfach eine Fototour machen. Und dann sind wir einfach am Strand entlang, an den Gebäuden entlang, jede für sich irgendwie so lang gegangen und haben so diesen Ort aufgesaugt und das in Bildern festgehalten, was wir in dem Ort richtig, richtig schön und ästhetisch finden. Und ich muss zugeben, wenn ich Bilder auf Instagram teile, ist das ganz oft auch mit der Angabe zu dem Ort, an dem das Foto entstanden ist. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht auch in Zukunft nicht mehr mache.
Ja, also bei mir bezieht sich das meistens eher auf, wenn ich Bilder noch nachträglich poste. Also das kommt immer ein bisschen drauf an. Also wenn ich jetzt halt ein Bild teilen würde von Sardinien, weil ich, was weiß ich, gerade daran zurückgedacht habe und das eine schöne Erinnerung ist, dann würde ich das, glaube ich, nicht unbedingt angeben, wo das ist.
Ja.
Weil das halt schon so lange her ist und es mir dann gar nicht so sehr darum geht, dass ich da war. Aber wenn ich die so in der Zeit auch teile, dann ist das für mich meistens schon auch in Ordnung. Aber dann halte ich das auch sehr allgemein. Also dann poste ich jetzt auch nicht den ganz konkreten Standort, damit das eben dann auch nicht genauso wird wie diese Instagram-Fotospots, die da ja auf Bali, hattest du, glaube ich, gesagt, genau, ausgeschrieben sind, weil das will ich dann halt eben auch nicht. Und da lasse ich mir auch gerne Gatekeeping vorwerfen. Damit kann ich sehr gut leben.
Ich meine, es gibt ja auch ganz viele Reels und Beiträge zu Lost Places. Da steht ja auch nie, wo genau die wirklich sind, eben um auch diese Lost Places zu schützen.
Ja, und es wird auch niemand davon einen Schaden tragen, wenn er das halt nicht genau weiß. Und Leute könnten ja auch einfach das Foto sehen und sich denken, oh, das finde ich schön, so im Gesamten beispielsweise, und könnten sich ja eben auch auf Entdeckungstour begeben.
Ja.
Das fände ich ja viel schöner. Und das heißt nicht, dass ich Leuten vorschreiben möchte, wie sie zu reisen haben, sondern dass ich eben dieses, ich fahre genau exakt an diese Stelle, um ein Foto zu machen, damit irgendwie auch einfach nicht unterstützen will.
Ja.
Und ja, ich war auch schon an Orten, an die ich durch Instagram-Fotos und so weiter sehen konnte. Also ich meine, gerade in Edinburgh, das ist jetzt ja auch kein Geheimnis, dass man da bestimmte Ecken immer und immer wieder auch in Reels und Fotos und so weiter sieht beispielsweise.
Ja.
Oder in Schottland, das, wo der Zug lang fährt nach Hogwarts. Ich habe schon wieder vergessen, wie das Viadukt heißt. oh Gott, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, das Glenfinnan-Viadukt in Schottland ist das ja. Ich werde bestimmt wieder gerügt, das war bestimmt falsch. Kann damit leben.
Das ist okay.
Ja, und ist ja auch total fein, aber da beispielsweise, ne, da ist auch alles, da leidet die Natur auch sehr drunter. Alles zertrampelt und die Berge und ganzen Pfade, wo dann Leute auch stehen, und das ist schon echt krass.
Ja.
Oder auch das, was du genannt hast, also da muss ich vorhin auch dran denken, als du über die Korallenriffe gesprochen hast. Oh, das finde ich auch ganz, ganz schrecklich. Und das hat mich zum Beispiel auch daran sehr gestört, als ich in Mexiko war, mit diesen Zenoten, diesen unterirdischen Wasserhöhlen, die ja da auch im Urwald und so weiter sind. Und ja, und ich finde es total schön und ich finde es total magisch. Aber ich habe mich halt damals entschieden, dort nicht hinzugehen, weil ich eben mich vorab darüber belesen hatte und auch wusste, dass das einfach eine riesen Umweltverschmutzung ist und dass Touristen dort halt einfach alles kaputt und dreckig machen. Und ich wollte das damit eben auch nicht unterstützen. Und als mir dann damals Carlos auch nochmal erklärt hat, dass das auch auf anderem Wege, auf anderer Ebene total problematisch ist, nämlich dass das halt für Indigene einfach ein heiliger Ort ist.
Oh Gott.
Und kein Badeort, und dass das halt irgendwie absolut respektlos ist, dort baden zu gehen und diese Stellen zu betreten, war es für mich sowieso komplett vorbei. Und seitdem habe ich da auch kein Verständnis mehr dafür.
Ja, also gerade diese Respektlosigkeit vor heiligen Orten, das läuft einem auch auf Instagram sehr viel über den Weg, auch bei dem, wie hieß der Tempel nochmal?
Ja, mit diesem Himmelstor.
Bei dem Lempuyang-Tempel, dass da teilweise Instagram-Reels mit Influencerinnen auftauchen, die sagen, das ist ja alles voll enttäuschend, das ist viel kleiner, als ich gedacht habe, geht hier bloß nicht hin. Wo ich dachte, hast du überhaupt eine Idee, wie alt dieser Tempel ist und was für eine krasse Architektur und was auch für einen krassen Wert dieser Tempel für diese Kultur hat? Sag mal, geht's dir nicht gut?
Ja, und vor allem, was das für eine Arbeit gewesen sein muss damals, das zu errichten. Ja. Also das, ich finde, auch das hat ja was mit Wertschätzung zu tun.
Total.
Ja, und das sind Sachen, die werde ich, glaube ich, einfach nie checken, wie Leute so ignorant sein können. Ich meine, ich finde es total legitim, wenn Menschen beispielsweise sagen, ich habe das irgendwie auf Bildern und auf Videos gesehen und ich habe mir das viel größer vorgestellt, aber
die Mona Lisa.
Genau. Und es gibt ja auch Accounts, die genau darüber aufklären. Es gibt ja auch diese Reels mit irgendwie hier Instagram und dann siehst du irgendwas total schön in Szene gesetzt und dann so Reality. Und dann siehst du halt die ganzen Leute, den Schmutz, das Gedränge, alles, was so ausgelöst ist durch diesen Massentourismus.
Ja, und das wird dann ja immer damit gerechtfertigt, dass ja die Locals vor Ort auch damit verdienen. Also auf Bali gibt es halt dass sie Eintritt nehmen für so bestimmte Strandabschnitte und so, oder dass sie eben auch Geld nehmen, um dieses Foto an dem Tempel zu machen mit der Spiegelung, dass ja von allen so gewollt wird und so. Aber wenn man dann die negativen Effekte dieses Massentourismus sieht, das wiegt das halt überhaupt nicht gegeneinander auf und damit kannst du dir das nicht rechtfertigen. Und gerade bei so heiligen Orten, ich meine, ich bin die Letzte, die irgendwie eine Verbindung zur Religion hat. Ich kann damit nichts anfangen. Aber ich kann mich trotzdem zusammenreißen und einen gewissen Respekt vor Kulturen und Religionen haben, die ich nicht verstehe, und es trotzdem gleichzeitig wertschätzen, was damit verbunden ist.
Ja, bei mir geht es ja schon da los, dass wenn ich in bestimmten Gebäuden bin, ob jetzt nun religiös heilig oder anderweitig heilig oder die einfach sehr prunkvoll, aufwendig aussehen, dass ich mich dann schon frage, ob ich davon überhaupt Fotos machen darf und ob das überhaupt als angemessen wahrgenommen wird. Mhm. Aber den Gedanken haben manche Menschen anscheinend noch nicht mal.
Nee.
Also es gibt einfach Orte, wo ich mich beispielsweise auch unwohl fühlen würde, wenn ich da einfach mit meinem Handy die ganze Zeit Filme oder Fotos machen würde.
Ja, ich glaube, die einzigen Orte, wo ich mich damit weniger unwohl fühle, sind halt Kirchen.
Wahrscheinlich, weil es so vertraut ist.
Es ist so vertraut und es ist auch,
Also was heißt vertraut, aber so normal für ein christlich geprägtes Land und eine christlich geprägte Gesellschaft.
Und es ist tatsächlich auch die, ich habe Respekt vor der Religion, ich habe keine Ehrfurcht vor der Kirche und ich hege auch sehr viel negative Gefühle gegenüber der Kirche. Und deswegen ist das bei mir auch immer, das ist halt so ein Symbol für diese Institution, die in meinen Augen sehr viel Schlechtes getan hat und tut. Und da muss ich sagen, das ist so der eine Zweig, der, wo ich dann sage, da habe ich tatsächlich ein bisschen weniger Respekt. Ich glaube, bei Fremden, also mir Fremden, fremderen Religionen, die in meinem Leben jetzt nicht so stattgefunden haben oder auch anderen Kulturen, habe ich sehr viel mehr Respekt und Ehrfurcht vor bestimmten Dingen auch.
Ja.
Weiß ich, also ich mache halt Jesus-Witze in der Kirche, davon lasse ich mich nicht abhalten, es tut mir leid.
Ja, also was soll ich jetzt sagen?
Du machst noch schlimmere Witze.
Ja, klar. Also was ich damit meine, ist, dass du, was das Christentum angeht, auch eine viel bessere Orientierung hast, was angemessen ist und was nicht. Und das hat man eben bei anderen Dingen, wie du das beschrieben hast, ne, die eher fremderen Sachen, nicht. Und ich finde, das heißt dann eben, dass ich nicht so damit umgehe, wie ich das mit mir gewohnten Dingen tue, sondern dass ich mich zurücknehme und sensibel bin.
Mhm. Ja, das beschreibt es ganz gut. Ja. Und was irgendwie für mich zum Reisen auch mit dazugehört, das ist immer so ein bisschen die Umstände, wie gut das jetzt funktioniert, ist auch immer nicht nur nett zu den Menschen zu sein, sondern auch in Unterhaltungen zu gehen, wenn ich angesprochen werde und das etwas sehr Freundliches ist und so ein bisschen in den Austausch zu gehen. Das hatten wir, finde ich, sehr extrem in Israel. Da haben wir uns ja mit 1000 Leuten unterhalten gefühlt.
Ja, voll. Also das war halt echt krass. Und da hatte ich ja auch voll die krasse Begegnung.
Ja, und an anderen Orten passiert das halt weniger oft im Vergleich. Aber ich mag das auch immer sehr gerne, mich dann irgendwie mit den Menschen vor Ort zu unterhalten, wenn sich das ergibt und das irgendwie gerade angemessen ist. Und dann auch ein bisschen mehr in Verbindung mit dem Ort zu gehen.
Ja, und das waren ja auch alles Unterhaltungen, die nicht aufdringlich waren und unverfänglich. Also da empfand ich das ja auch immer als sehr angemessen und einfach so netten Plausch. Ich finde, dass gerade in Israel die Menschen halt sehr, sehr offen waren.
Ja.
Und ich hatte das oder empfinde das in anderen Ländern schon auch so, aber bei manchen ist mir das dann schnell auch ein Touch too much. Also wenn Leute dann halt gleich so auf diese Best-Friends-Schiene fahren und so, damit komme ich halt ja gar nicht klar, weil da ist direkt bei mir, da ist direkt so eine Skepsis da, weil ich das schnell auch zu, grenzüberschreitend finde. Und das war da halt nicht so, fand ich auch. Und ja, und es ist ja auch nicht immer nur unbedingt Menschen aus diesem Land kennenzulernen, sondern vielleicht eben auch andere Reisende kennenzulernen. Das kommt ja dann auch noch mit dazu. Also ich weiß noch, ich habe auf jeden Fall in Schottland auch jemanden kennengelernt. William hieß der, der irgendwie durch die ganze Welt reist und alles Mögliche sich anguckt und dafür irgendwie so seinen gut bezahlten Job gekündigt hat und gesagt hat, nö, eigentlich wollte ich immer irgendwie was mit Literatur machen und deswegen mache ich das jetzt. Ja. Weil ich reise, um kreativ zu sein, und hat auch einem gefragt, wo wir schon in Schottland waren und was wir empfehlen können und wo er schon war oder welche Restaurants er empfehlen würde, was er so entdeckt hat. Und das fand ich halt richtig, richtig schön, weil da ging es auch einfach um Reisen, um das Land kennenzulernen und nicht um krasse Fotos zu machen oder so.
Ja, ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, als wir in Barcelona waren, um zum Harry Styles Konzert zu gehen, waren wir jeden Tag im selben Café frühstücken, weil das einfach so geil war. Und Die waren am Ende auch richtig süß und haben sich am letzten Tag voll lange mit uns unterhalten. Und ich konnte irgendwie schon gar nicht mehr so richtig teilnehmen, weil ich dann genau an dem Tag krank geworden bin und es mir richtig dreckig ging. Aber ich fand das unglaublich süß. Die haben das halt mitbekommen, dass wir immer da sind. Und das geht mir beim Reisen oft so. Dadurch, dass ich mich vegan ernähre, gehe ich halt meistens in ein und dasselbe Café jeden Tag, wenn ich irgendwo bin. Und das finde ich dann irgendwie immer ganz nice, dann einfach die Leute dort kennenzulernen und dann irgendwie auch mal in den Austausch zu kommen, einfach dadurch, dass man jetzt schon zum dritten Mal da ist.
Ja. Ja, ich fand's auch richtig geil, dass er dann meinte, ja, wir haben auch so eine eigene Playlist und dann könnt ihr das Gefühl so mit nach Hause nehmen.
Ich habe die Playlist voll lange voll viel gehört.
Ja, also ist auch richtig gefeiert.
Das Morning Glory in Barcelona können wir nur empfehlen. Richtig, richtig gutes Café. Keine Werbung an dieser Stelle. Ja, und das mag ich einfach an diese schönen Begegnungen, unerwartete Begegnungen, die positiv sind. Es gibt auch unerwartete Begegnungen, die negativ sein können. Und das Entdecken, sich einfach so treiben zu lassen und zu schauen, wo es hingeht.
Ja, ich musste jetzt so lachen, dieses Mal schauen, wo es hingeht. Und als wir in Schottland waren und geschaut haben, was so noch in der Umgebung, was man sich angucken könnte, war irgendwie auch so ein kleiner, also am Loch Ness, auch so ein kleiner, so eine Nessie-Statue angegeben. Und ich dachte, das ist dann vielleicht irgendwie wie so eine Bronzefigur.
Mhm.
Also wie man sich eine Statue vorstellt.
Ja.
Aber ich sag mal so, es war eine sehr spezielle Pappmaché-Ausführung.
Oh, schön. Die kleinen Dinge des Lebens.
Naja, also diese Pappmaché-Figur war schon sehr groß. Aber Nessie sah auf jeden Fall aus, als hätte sie schon einiges mitgemacht.
Das ist ja auch wild.
Ja, wir haben auch sehr darüber gelacht. Es war anders als erwartet, aber es war trotzdem ein Highlight. Also ich hab's total gefeiert.
Mhm.
Ja.
Übrigens, wo man sich nicht unbedingt ins Nichts treiben lassen sollte, sind Gebirge wie die Alpen. Da kann man sich dann auch schnell verlaufen.
Ja.
Oder eine viel längere Route aus Versehen eingeschlagen haben, als man eigentlich wollte.
Ja, would not recommend.
Ist uns noch nie passiert. Aber ansonsten ist das eigentlich immer eine sehr gute Idee.
Ja, also es kommt ja auch mal drauf an, was man so für eine Reise hat, ne? Möchte ich irgendwie ein Land entdecken, mache ich eine Städtereise oder reise ich irgendwo in die Natur, um da eben die Natur zu erkunden? Und das haben wir ja auch schon mehrfach gemacht, wenn wir dann irgendwo in den Alpen beispielsweise für mehrere Tage auch unterwegs waren. Der Klassiker, irgendwie, man kommt irgendwo an und am nächsten Tag geht man wandern und dann denkt man sich, oh, das war aber heute ganz schön lang, weil man eben noch, ach, da sieht es ja interessant aus, ach, lass da mal lang gehen. Und dann werden aus einer 15-Kilometer-Wanderung eben 25. Und dann sagt man, ja, aber morgen, da gehen wir nur die kleine Route von so und so viel. Und
mit Muskelkater.
Genau, und dann macht man am nächsten Tag doch plötzlich 35 Kilometer.
Ja.
Also, ne, das kennen wir ja nun beide auch sehr, sehr gut.
Ja, ich wusste vorher nicht, dass ich Muskelkater in den Schienenbeinen haben kann. Das habe ich dann auch am eigenen Leib erlebt und das war eine neue Erfahrung auf jeden Fall.
Ja, und bei der Wanderung, wo dann plötzlich aus, naja, wir machen nur so 10 Kilometer und dann waren es irgendwie 30 oder 35 Kilometer.
Die war toll.
Ja, durch diese Schlucht, also durch die, wie heißt das? Durch die Klamm.
Ja.
Und da war es ja auch so, dass wir eigentlich erstmal nur vorhatten, irgendwie ein bisschen die Klamm entlang zu wandern und dann wieder zurück und haben uns ja dann noch entschlossen, viel weiter rein zu wandern und hatten ja dann auch so voll mit irgendwie über so einen Berg und Geröll und nochmal ins Tal und wo der Fluss dann irgendwie, da musste man dann über Steine springen und auf der anderen Seite wieder hoch und über irgendeine, da war doch auch eine krasse Brücke und
das war der Fluss, wo ein paar Tage vorher eine Brücke durch eine Überflutung weggerissen wurde. Das haben wir hinterher herausgefunden. Ich bin sehr froh, dass wir das erst hinterher herausgefunden haben und nicht vor Ort.
Ja, und das war auch wieder ein Beispiel für mehr Glück als Verstand.
Das ist mein Lebensmotto.
Ja, aber auch sowas gehört dann auch dazu, einfach mal Glück zu haben.
Ja.
Ja, und ich finde halt auch, dass dieses Reisen mit Fotopunkten. Ich persönlich würde sagen, Leute, macht es nicht. Don't. Nehmt euch die Zeit, irgendwie genießt das, macht nicht, lasst eure Urlaube nicht so aussehen, als hättet ihr einfach immer nur einen Checkpunkt nach dem anderen.
Ja, ich meine, wenn ihr zufällig irgendwo vorbeikommt und es ist gerade leer, machen wir ja auch dann schön Fotos. Aber ich würde es auch nicht empfehlen, sich 2 Stunden anzustellen für so ein Fotomotiv. What the fuck?
Ja, nee, also nee, ciao. Also das muss ich zum Schluss noch erzählen. Das war so absurd, das war so unangenehm. Als wir in Mexiko-Stadt waren, haben wir auch so einen Tagesausflug gemacht nach Teotihuacan. Das sind so Tempelruinen und Stufentempel und Sonnenpyramide und so weiter und so fort. Und auf dem Weg dorthin haben wir zwischendurch nochmal Halt gemacht von diesem Unternehmen, was uns da quasi als Tagesausflug mit dem Bus hingebracht hat und dann eben noch so eine kleine Führung gemacht hat. Die haben dann zwischendurch noch gehalten in so einer Silberschmiede. Und diese Silberschmiede, da hat man eben traditionelle Kunst gesehen, die eben durch Indigene auch irgendwie entworfen wurde oder ähnliches. Ich kriege das auch nicht mehr ganz zusammen. Und es war dann so geil. Da gab es dann, ich weiß auch nicht, ob die sich das ausgedacht haben oder ob das wirklich so ist, da gab es dann diese Kette mit diesem blauen Edelstein. Aus Titanic, den
oh Gott.
The Rose, die Decayed, dann da ins Meer wirft, als ein Leonardo da in die Tiefe geschickt hat.
Ja, von der Tür geschubst nämlich.
Genau, it's been 84 years und das war da ausgestellt. Und ich habe das halt erst gar nicht richtig gerafft und habe in dieser Vitrine gar nicht diese Kette richtig wahrgenommen, sondern ich habe nur gesehen, dass da ein Foto ist von dem blutjungen Leonardo DiCaprio mit eben da diesem, ich habe vermutet, Chef aus dem Laden. Und dann war da noch irgendwas anderes und ich dachte so, ah, okay, krass, der war anscheinend hier, so. Und dann haben die mir halt erklärt, dass das eben dieses Stück ist aus diesem Film und dass das dort hergestellt wurde und so weiter. Und das war halt dort. Und dann haben die das aus dem Schrank genommen und dann standen die einfach neben mir und waren so, ob ich das mal anziehen will. Und ich war so,
oh Gott. Die Originalrequisite aus dem Film?
War zumindest deren Behauptungen.
Wild.
Und ich war so, okay. Also ich habe das ja durch Carlos auch übersetzen lassen, ne? Weil ja, ich mir sicher sein wollte, dass ich das richtig verstanden habe, was sie auf Englisch gesagt hat. Und er guckte mich auch nur ganz entsetzt an und meinte so, doch, doch, du hast das richtig verstanden. Und dann so, ja, ob ich das mal oben haben will. Ich war so, nee. Und er hat dann auch das übersetzt und die waren dann ganz verstört, dass ich Nein gesagt habe. Und haben dann da aber noch so oft nachgefragt, bis ich mich habe breitschlagen lassen und dann haben die mir diese Kette umgemacht.
Oh Gott.
Du musst dir vorstellen, ich war einfach so angespannt. Ich dachte, die war ja auch mega schwer, ne? Die ist ja jetzt nicht so leicht.
Ja.
Und musst dir vorstellen, ich stand da mit meinen Adidas Sport Shorts und einfach einem luftigen Hemd im Leo-Muster, völlig verschwitzt und hatte dann diese übelst krasse Kette um.
Oh Gott.
Und hab dann, das Foto ist auch, man sieht auch richtig, wie angespannt ich bin, weil ich habe so Angela Merkel-like, so die beiden Hände vor mir so zusammengenommen und lächle dann so ganz verkrampft in die Kamera. Und ich war einfach nur froh, als sie diese Kette wieder mir abgenommen haben, weil ich dachte, ey, ich habe so Angst, dass hier irgendwas kaputt geht und dann whatever passiert. Und da habe ich so richtig gecheckt, dass die das natürlich auch angeboten haben, weil sonst wahrscheinlich Leute dorthin kommen, um exakt dieses Stück zu sehen.
Ja.
Und sich vielleicht damit fotografieren zu lassen. Und für mich hat es total ausgereicht, dass ich das dort gesehen habe. Ich hätte das halt im Leben, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, zu fragen, ob ich das mal diese Kette umlegen darf oder so. Das, also, oh, dieses Foto ist auch ganz schrecklich. Oh mein Gott. Da habe ich das quasi umgedreht einfach mal erfahren. Wie das so ist, wenn du halt keinen Wert darauf legst und dann Leute total irritiert sind, dass du eben nicht dieses Foto machen willst. Weil die leben natürlich auch davon, dass Leute Werbung dafür machen, wie du das ja vorhin beschrieben hast, mit diesen, also Reiseunternehmen, die dann auf Instagram eben Accounts haben und Accounts bespielen und so weiter. Davon leben die halt auch, dass Leute dorthin kommen und dann am liebsten natürlich noch eine Kleinigkeit an Schmuck mitnehmen.
Keine Panik auf der Titanic. Und Jessie so,
Aber richtig, ey.
Ich bin ein Stock.
Ja. Und Jessie so, mucho Panik, mucho Panik. Oh no, Gringo. Very, very Gringo. Ja, also, Leute, ich sag's euch. Would not recommend. Also, nicht den Laden, sondern dieses ganze Fotogemache. Macht die Sachen gerne für euch. Und ja, ist auch geil, irgendwie Sachen zu teilen. Und das darf ja auch jeder machen. Aber bitte denkt irgendwie drüber nach, ob der Ort, an dem ihr seid, erstens überhaupt geeignet ist und ob das angemessen ist, dort Fotos und Videos zu machen. Und zweitens, ob es euch wirklich wert ist, einfach nur für ein Foto irgendwo hinzufahren, statt irgendwie diesen Ort und diesen Augenblick zu genießen. Wow. Weil sonst verpasst ihr vielleicht einen perfekten Augenblick.
Crazy. Dieses ganze Fotografieren ist übrigens auch für mich so ein Grund, auf Konzerten nicht mehr so viel zu filmen und zu fotografieren, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass ich bestimmte Momente nur noch durch diese Linse sehe und gar nicht mehr in dem Moment bin. Und ich bin da in so einem inneren Konflikt, weil wir natürlich mit wilde Mädchen auch ein bisschen Content liefern wollen. Und gleichzeitig möchte ich auch in dem Moment sein. Und das ist dann echt schwierig manchmal.
Ja, verstehe ich. Ich war neulich, ich weiß nämlich gar nicht, wann die Folge rauskommt, deswegen sage ich neulich, auf einem Konzert von Montreal. Und da haben sie zum ersten Mal ein komplettes Album von sich gespielt, nämlich Shucky Lucky. Das haben sie, also jetzt nicht am Stück einmal komplett durchgespielt, sondern so über den Abend verteilt. Und da waren natürlich auch so Premieren dabei. Und da hatte ich auch so einen kurzen Moment, wo ich dachte, krass, ich habe heute nicht ein Foto, nicht ein Video gemacht, weil ich einfach so drin war. Also weil ich mich einfach so gefreut habe, die jetzt nochmal zu sehen. Und das war jetzt auch das letzte Konzert unmittelbar vor meiner OP, die ja dann, wenn die Folge rauskommt, auf jeden Fall schon durch ist. Und das war es mir, oder wäre es mir auch gar nicht wert gewesen.
Ja.
Und ich weiß, dass Leute um mich drumherum auch irgendwie so Fotos und Videos gemacht haben. Und das ist auch total fein. Aber ich hatte irgendwie auch einfach Bock, das zu genießen, so wie es ist. Und ich wusste ja auch und habe ja auch gesehen, dass sie auch wieder ihren Fotografen und ich weiß gar nicht, für was der noch alles so zuständig ist oder was genau seine Bezeichnung ist, aber der macht halt eben Fotos und Videos und macht dann auch so kleine Aftermovies. Und das reicht mir total aus in dem Fall. Und ich bin damit total fein und es war ein total schöner Abend. Und an der Stelle nochmal liebe Grüße. Ja, und deswegen finde ich das auch total verständlich, dass du sagst, ne, eigentlich will ich das auch gar nicht mehr so großartig und tatsächlich mache ich das in der Regel auf Konzerten auch nur noch ganz, ganz selten.
Ja, also bei anderen Konzerten habe ich es mir tatsächlich fast komplett abgewöhnt. Da gehe ich dann auch so rein und sage, ich will heute gar nicht wirklich Fotos und Videos machen, auch wenn es Momente gibt, wo ich denke, ach, das ist ja ein richtig cooles Bild, gerade mit der Beleuchtung und keine Ahnung. Und gleichzeitig denke ich mir, aber ich will jetzt auch diesen Moment genießen. Ich will das einfach aufsaugen können. Und das kann ich nicht, wenn ich halt nur durch mein Handy-Display auf die Bühne gucke.
Ja.
Und ich merke aber auch, dass ich bei potenziellen zukünftigen Ärztekonzerten da in so einen inneren Konflikt gerate.
Ja, total. Deswegen hatten wir es ja zum Ende hin, also was heißt zum Ende, die letzten Male dann so, dass wir versucht haben, uns abzusprechen. Also wenn eine Person von uns gefilmt hat, kurz zu sagen, ich film schon.
Ja.
Dass nicht zwei Leute diesen Moment verpassen.
Ja.
Es ist nämlich auch ein bisschen erschreckend, wie ähnlich wir da funktionieren und wie häufig es vorgekommen ist, dass wir zu gleichen Songs oder gleichen Songabschnitten gedacht haben, ach, jetzt ein Video.
Ja. Das stimmt.
Übrigens, weil du das ja vorhin hattest, dass man Bilder sieht und dann dorthin fährt und das ja eine Motivation sein kann, was ja absolut erstmal legitim ist, ne? Mhm. Wenn man nicht einfach nur hinfährt, um dann ein Foto zu machen, wieder wegzufahren, das ist ja dann irgendwie auch der Aufwand nicht wert. Da muss ich daran denken, dass Farin, ach Gott, ich glaube, es war in einem der Reisen-Podcast-Folgen, mhm, auch erzählt hat, dass er das durchaus auch häufiger hat. Und einmal hatte er das so ausgeprägt, dass er gefühlt an nichts anderes mehr denken konnte. Und zwar hat er diese große Lehmmoschee von Djenné, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, in Mali gesehen. Er hat ein Foto davon gesehen und dachte, was ein krasser Ort. Da muss ich hin, das muss, mhm, ich mir angucken. Das will ich mit eigenen Augen gesehen haben. Und dieses Lehmgebäude wird ja auch immer wieder bearbeitet, weil Lehm natürlich ein Stoff ist, der auch, wo Sachen schneller kaputt gehen, sich verändern.
Ist halt witterungsanfällig, ja.
Danke, das ist doch ein sehr gutes Wort. Das klingt professional. Und diese Moschee ändert dadurch natürlich auch ein Stück weit ihr Aussehen. Mhm. Also das, die Fassade und wie das beschaffen, ja, ist und so weiter. Und er hatte dann nämlich auch erzählt, dass er sich dann darüber informiert hat und wie er dorthin kommt und dies und das. Und dass er sich monatelang darauf vorbereitet hat, nur um dann eben diese Moschee mit eigenen Augen zu sehen. Und er hat dann halt auch gemeint, er hatte dann auch irgendwie so die wahnwitzige Vorstellung, dass er dieses Gebäude auch in Fotos, also er war da wohl jetzt auch schon mehrfach, dass er dieses Gebäude und diese Magie, die das auslöst, auf Fotos festhalten kann und hat eben auch festgestellt, dass es einfach nicht das Gleiche ist. Mhm. Dieses Foto zu sehen, was er zwar selber gemacht hat, an einem Ort, an dem er jetzt mehrfach war, den er gefühlt hat, mhm, und davor zu stehen und es einfach mit eigenen Augen zu sehen und zu genießen und eben genau in diesem Augenblick, in diesem Moment zu sein.
Ja.
Und ich finde, das ist eben auch genau das, was wir beide ja so ein bisschen heute beschrieben haben mit unterschiedlichen Beispielen, wo wir gesagt haben, voll fein, das einzufangen, voll fein, dass das eine Motivation ist, aber ne, nicht darauf beschränken.
Ja.
Und eben auch diese Erkenntnis, dass selbst wenn man diesen Ort selber bereist hat und sich das Foto anguckt, dass das vielleicht einfach nicht dasselbe ist, wie diesen Moment zu leben.
Ja. Abschließend erzähle ich die sehr enttäuschende Geschichte der Lüneburger Heide.
Again.
Da haben wir nämlich vorher auch richtig schöne Fotos gesehen. Das war so ein lila, jeder muss nur Lüneburger Heide googeln und man sieht diese Lavendelfelder und die sehen unfassbar schön aus. Dann sind wir da hingefahren und es war ein blass lila, das uns absolut nicht gekickt hat. Und die Wanderung war so langweilig, dass wir schlechte Laune bekommen haben. Ja, und seitdem hat die Lüneburger Heide bei mir verkackt. Ich habe das mal irgendwann jemandem erzählt und der meinte, ja, du musst halt auf Drogen durchgehen, dann wird's geil. Und ich dachte so, was ist das für ein Tipp? What?
Ja.
Okay, Boy, alles klar.
Ja, aber ist das Lavendel? Ich dachte einfach nur, das ist irgendwie so ein Heidekraut oder sowas.
Aber es kann auch Heidekraut sein.
Also, weil Lavendel ist doch, also dann würden doch nicht alle hier nach Frankreich fahren. Wo diese krassen Lavendelfelder sind.
Die Heideblüte. Ach, warum ich Lavendel gesagt habe, ist, es wird als Lavendel des Nordens bezeichnet. Deswegen ist wahrscheinlich immer Lavendel, mhm, direkt in meinem Kopf. Ja, es ist Heidekraut, es blüht sehr lila.
Okay. Lavendel in meinem Kopf.
Wenn man sich Bilder anschaut, kann das auch wirklich sehr schön aussehen. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass da eine Farbkorrektur über die Bilder gelegt ist.
Das kann gut sein.
Und das, was wir gesehen haben, war sehr enttäuschend. Und mit dieser Enttäuschung gehen wir jetzt in diese Woche. Super.
Geil.
So müssen Folgen aufhören. Enttäuschend.
Mit Lavendel im Kopf mache ich jetzt hier Schluss.
Genau.
Dann bis zum nächsten Mal einfach.
Ja, bis Danny. Macht's gut. Tschüss.
Macht's gut.